Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Hat jemand lieber Pastor gesagt oder habe ich das jetzt nur so gehört? Gott erweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Feinde waren. Das klingt so wie ein Satz, der wie aus der Zeit gefallen ist und doch, ich glaube, sehr aktuell. Sünde, dieses alte Wort, da steckt das deutsche Wort Sund drin. Und ein Sund beschreibt ja so eine Meeresenge, wo dann zwei Landmassen voneinander getrennt sind. Vielleicht hat man das schon mal eindrucksvoll gesehen. Ich weiß, in Schweden, in Norwegen, da ist etwas getrennt. Und das sagt dieses Wort Sünde. Der Mensch sagt sich, ich kann das ganz gut, alles auch ohne Gott. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche keine Gottesgesetze, damit ich diese Welt gut selber verwalten kann. Was auch dabei herauskommen kann, das sehen wir täglich in den Nachrichten. Wenn einer meint, mit seiner Macht und mit seiner Kraft und mit seiner Gewalt jemand anderem Gewalt antun zu können, wo gelogen wird, wo das Recht des Schwächeren gebeugt wird. Eine Welt, die ohne Gott leben will, versucht es nach eigenen Regeln, und auch das, was wir im Moment sehen, das kann dabei herauskommen. Aber Gott rückt nicht von seiner Menschheit ab. Die Menschheit, die von Gott abgerückt ist, die bleibt in Gottes Sichtfeld und in seiner Nähe. Davon reden wir in der Passionszeit, dass Gott uns sozusagen wieder auf die Pelle rückt. Davon hören wir nachher in der Lesung auch wieder hochtheologisch, auch Paulus, wie das beschrieben ist, dass Gott wieder neu anknüpft und Frieden schafft. Und wie Jesus sich, das werden wir in der Predigt hören, sich selbst einfach in dieses Leid dieser Welt hineinstellt und sagt, da, wo ihr seid, mitten in diesem Leid, da bin ich auch. Passionszeit, wir bedenken Jesu Leiden für uns. Herr, stärke uns, dein Leiden zu bedenken. Dieser Sonntag trägt den Namen Reminiscere, Und das bezieht sich auf den lateinischen Psalm, wo es dann heißt, gedenke, Herr, deiner Barmherzigkeit. Wir wollen diese Worte, die aus diesem Psalm entnommen sind, wir wollen diesem Psalm im Wechsel miteinander sprechen.
Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.
Denn du bist der Gott, der mir hilft.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Der Herr ist gut und gerecht, darum heißt er Sünder gewesen.
Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
Wende mich zu mir und sei mir gnädig, wenn ich mich einsam und elend.
Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten.
Bewahre meine Seele und erhärte mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr unser Gott, wir leben in einer geschundenen Welt. Wir sehen, wie Menschen leiden und kein Ende in Sicht ist. Wir fragen uns, wie sehr werden wir in diese Ereignisse hineingezogen? Was kommt auf uns zu? Wir spüren nur zu deutlich, dass wir die Dinge nicht in Händen haben und kontrollieren können. Wir suchen Zuflucht und Hilfe bei dir. Dich dürfen wir anrufen in der Not. Wir dürfen dich erinnern an deine Barmherzigkeit. Und so kommen wir zu dir und rufen: Gott, du Vater aller Schöpfung, durch das Kommen deines Sohnes Jesus Christus hast du der Welt gezeigt, wie du die Menschen liebst und mit ihnen Frieden geschlossen hast. Gib uns ein großes Herz, das von deinen Gaben erfüllt ist, damit wir dies unter den Menschen weitergeben können. Hilf uns, die Verschiedenheit der Menschen gegenseitig als Wert und Reichtum deines Werkes zu erkennen und zu schätzen. Hilf uns im Vertrauen auf dich zu handeln und zu leben, den Menschen zum Wohl und dir zur Ehre. Amen.
Ich lese aus Römer 5, Verse 1 bis 5. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Amen.
Das kommt Gottes Wort antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und sprechen miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören Gottes Wort aus dem Matthäusevangelium im 26. Kapitel. Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu ihnen: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns, segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann gehört es dazu, dass ich verschiedene Bibelkommentare zu dem Text lese, dass ich mich in diesen Hintergrund einarbeite. Und so ist die Predigt dann auch häufig, dass sie erst einmal erklärt, das sind die Hintergründe, das muss man wissen, das bedeuten diese Begriffe. So kommt die Predigt manchmal ein bisschen gelehrt daher. Aber es soll ja nicht bei dem bleiben, was dann gewesen ist und wie es damals verstanden wurde. Die Predigt sagt dann ja auch, und deswegen dürfen wir das jetzt heute glauben und hoffen. Und deswegen hat eine Predigt häufig so diesen Teil, erst wird was erklärt und dann wird ermutigt oder wird aufgefordert zum Handeln. Bei der Predigtvorbereitung lese ich aber auch andere Predigten von anderen Kolleginnen und Kollegen. Und mir hat eine Sache gut gefallen und deswegen predige ich heute einmal anders. Und Sie mögen mir das ja vielleicht an der Tür oder verraten und dass Sie sagen, gefällt mir viel besser. Oder auch umgekehrt, lass da mal lieber die Finger davon, wir mögen das lieber anders. Da hat nämlich jemand beschrieben, und dem gehe ich auch so nach, wie jemand diese Szene in Gethsemane im Garten erlebt hat. Und ich schildere das einmal aus der Sicht dieser Person. In dieser Nacht muss ich frische Luft schnappen. Alle Leute sind pappsatt vom Passamahl und immer noch so richtig in Feierlaune. Mir selber steht aber der Sinn mehr nach Ruhe. Ich möchte jetzt nachdenken und beten. Wie passt denn das eigentlich zusammen? Wir haben das gerade gefeiert. Gott hat unser Volk aus Ägypten befreit. Aber heute leben wir unter römischer Herrschaft. Die Römer nennen es Frieden. Sie sagen, sie tun es zu unserem Besten. Aber sie unterdrücken die Art, wie wir leben wollen. Sie fragen uns nicht danach, was wir wollen. So wandere ich durch die Nacht. Der Ölberg liegt nicht weit entfernt von Jerusalem. Ich habe Zeit. Mein Ziel ist der Garten Gethsemane. Kaum erreiche ich meinen Lieblingsort, da höre ich Stimmen. Eine Stimme ist mir sehr vertraut. Das ist Jesus. Dieser Jesus, der gerade in diesen Tagen besonders für Gesprächsstoff sorgt. Jesus, der Wanderprediger. Der von Gott Gesandte, sagen manche. Manche sagen sogar, der Messias, der die Verhältnisse in unserem Land so ändern wird, dass die Römer weg und wir unseren Frieden bekommen. Aber auch andere Stimmen sind über diesen Jesus zu hören. Was ist das für ein Verführer? Der wiegelt die Leute nur auf. Der macht ihnen falsche Versprechungen. Was für ein Unruhestifter. Jesus, da gibt es unverhohlene Bewunderung und starke Anfeindung. Auf mich strahlt er eine starke Hoffnung aus, wenn er so auftritt, so frei und so stark. Da ist einer, der weiß, was er tut und was er will. Da ist einer unterwegs, der ist eins mit Gott. Und ich spüre, von diesem Jesus, da hätte ich auch gern etwas. Die Nacht des Passafestes. Gott macht frei, auch heute noch. Und wie hängt das mit diesem Jesus zusammen? Was macht Jesus eigentlich in dieser nächtlichen Stunde hier am Ölberg? Sucht er die Stille, wie ich? Doch, pst, da sind noch andere Stimmen, verhaltener, verzagt. Das müssen die Männer und Frauen sein, die sonst auch um Jesus herum sind. Um diese Menschen rangen sich merkwürdige Geschichten. Sie haben alles aufgegeben, um diesem Jesus nachzufolgen. Sie scheinen vollkommen vernarrt in ihn zu sein. Sie laufen ihm treu hinterher. Im Schutz eines dichten Olivenbaumes hocke ich mich hin, mucksmäuschen still. Niemand rechnet hier mit mir. Verschmelze mit dem Baumstamm und werde ein stiller Beobachter dieses Abends. Jesus ist aufgewühlt. So habe ich ihn noch nie erlebt. Er strahlt jetzt nicht diese Ruhe und dieses Gottvertrauen aus, die ihn so besonders machen. Er ist unruhig, wie einer, der das ahnt, der das weiß, dass ihm etwas Schreckliches bevorsteht. Seine Augen suchen den Kontakt zu denen seiner Freunde. In seiner Stimme, da liegt ein Flehen, als bräuchte er jetzt plötzlich Hilfe. Ich bin berührt. Menschen verbergen oft ihre Angst und Schwäche, weil sie sie angreifbar macht. Aber Jesus verbirgt nichts. Er breitet seine Angst vor seinen Freunden aus. Schon weder sich noch seine Freunde. Die Jünger starren Jesus an. Ja, sie sind wie erstarrt. Die ganze Situation scheint sie zu überfordern. Drei sind es, die ganz nah bei ihm sind: Petrus und die Söhne des Zebedäus. Ja, sie sinken in sich zusammen, als Jesus so redet. Und Jesus hat nur eine Bitte an sie: Bleibt hier und wacht mit mir. Dann entfernt er sich nur ein paar Schritte, lässt sich zu Boden fallen, geht in die Knie, betet laut, so wie es damals üblich war, betet flehentlich zu Gott. Mir zerreißt es fast das Herz, der gekrümmte Körper und die angsterfüllten flehentlichen Worte. Und ich kriege diese beiden Bilder nicht zusammen. Der Jesus, der im Tempel wortgewaltig jeder Diskussion Herr wird, der Menschen, die in aussichtloser Situation sind, gesund machen kann, der Worte findet, dass Menschen wieder aufgerichtet werden, dieses helle Bild. Und jetzt hier dieser Jesus, der da wie ein Zweifler, ein Hoffnungsloser, ein Schicksalergebener am Boden liegt. Eine ganz verborgene menschliche Seite hat dieser Jesus, ein Mensch, so wie ich. Mein Blick kann sich kaum von Jesus lösen, aber ein merkwürdiges Geräusch von der Jüngerseite her lässt mich aufhorchen, schnarchen. Da liegen drei erwachsene Männer und schnarchen um die Wette. Wachet mit mir, hatte Jesus seine Freunde gebeten. Da knackte es in den Büschen. Jesus kommt zurück und er findet statt betender Freunde einen Haufen Schlafmützen vor. Sein Ausbruch kommt völlig überraschend für mich. Die Jünger schrecken auf. Jesus total wütend. Seine Stimme schrill und laut, vorwurfsvoll. Wie könnt ihr? Ein Wunsch hatte ich nur. Das ist wie doppelter Verrat. Warum bin ich von allen verlassen, auf die ich dachte, mich verlassen zu können? Wachet und betet. Petrus und die anderen beiden Männer starren ihn wortlos, noch schlaftrunken an. Da verschwindet Jesus erneut an den etwas abgelegenen Fleck Erde, fällt wieder auf die Knie, betet. Ich bin hin und her gerissen, Mitgefühl auf allen Seiten erfasst mich, Inzwischen ahne ich, um was es hier geht. Davon redeten die Leute in letzter Zeit hinter vorgehaltener Hand. Ständig war die Rede von Verhaftung und Prozess. Und das würden sich die Oberen nicht mehr länger mit ansehen. Sie meinten Jesus. Es ist die Nacht, in der Jesus verraten wird. Diese Nacht läuft aus dem Ruder. Gerade wünschte ich nichts mehr, als woanders zu sein, doch ich bin dabei, mittendrin. Die Jünger schluchzen. Die Worte Jesu klingen nach. Sie sind erschöpft. Ihre Seele ist zu voll. Sie können sich nicht bewegen. Sie können dem, was da kommt, nicht entfliehen. Der übernimmt ihr Körper, vielleicht um die Seele zu schützen, denke ich. Petrus und die Söhne des Zebedäus fallen wieder in einen tiefen Schlaf. Als Jesus das zweite Mal seinen abgelegenen Gebetsort verlässt, um nach den Dreien zu sehen, findet er sie wiederum schlafend vor. Jesus sieht seine Freunde eher an wie eine Mutter ihre schlafenden Kinder. Er weckt sie kein zweites Mal. Er wischt sich über das Gesicht, wischt der Tränen weg. In der Luft liegt Stille, Trauer und Abschied. Wie sollst du den Abschied verkraften von einem Menschen, den du liebst? Diese Stille ist unerträglicher als der Wutausbruch vorhin. Mich zerreißt diese Stille fast. Kann man diese Stille nicht schnell mit Hoffnung füllen? Aber es bleibt still. Jesus geht ein drittes Mal an mir vorbei in seine Gebetsecke, fällt auf die Knie und betet. Was hat das alles für einen Sinn hier? Wo ist eigentlich Gott? Ich merke, wie ich selbst anfange zu beten. Mein Gott, wenn das hier alles einen Sinn haben soll, dann zeig mir das doch. Lange schon habe ich nicht so inbrünstig zu Gott gebetet, merke ich. Merkwürdig. Gerade jetzt, wo mein eigenes Leben so unverständlich ist und gerade jetzt, wo ein Hoffnungsträger um Gott ringt und um Rettung. Als Jesus ein drittes Mal zu seinen Jüngern kommt, sie erneut schlafen vorfindet, schüttelt er sie an der Schulter, sagte nur, als wären sie ganz zart und verletzlich. Was mich erstaunt, Jesus scheint bei diesem dritten Mal verwandelt. Als hätte er den tieferen Sinn hinter allem entdeckt, der Sinn, der allen anderen noch verborgen ist. Er sagt ja zu dem, was ihm auferlegt wird. Er gibt sich in Gottes Hand. Er weiß sich in diesem Leiden gehalten und geborgen. Soldaten kommen Schritt für Schritt. Sie nähern sich mit Wucht. Schnell ziehe ich mich zurück. Diese Nacht, in der Jesus verraten wurde, war nicht das Ende. Es war ein Anfang. Am kommenden Tag wurde Jesus verurteilt und gekreuzigt. Am dritten Tag aber geschah etwas, was allen Schmerz auf ewig verwandeln sollte. Die Nacht des Passafestes. Gott, ich möchte dir vertrauen, dass du neu Freiheit schenkst. Bin weit davon entfernt zu verstehen, was da in diesem Garten geschehen ist, und doch bete ich. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist. Amen. Gott bleibt nicht fern. Jesus im Garten Gethsemane, einer, der dem Leiden nicht ausweicht. Man hätte sich diese Nacht auch anders vorstellen können. Jesus weiß, dass die anderen ihm nachsteigen. Diese Nacht wäre Gelegenheit gewesen, zu entweichen in die Wüste, irgendwo anders hin. Aber Jesus weicht dem Leiden nicht aus und zeigt damit, dass er mit uns leidet. In unserer Gemeinde wollen wir Freude und Leid miteinander teilen. Wir teilen das Leid, dass ein Gemeindeglied von uns verstorben ist. Ich möchte Sie zum Gedenken bitten, aufzustehen. Am Samstag, den 19. Februar, verstarb im Alter von 70 Jahren Bernhard Steinhorst. Die Beerdigung war am Montag, den 7. März, auf dem Friedhof in Großwolde. Wir wollen beten. Herr, sei Gott, wir danken dir für das Leben von Bernhard Steinhorst. Du hast ihm das Leben geschenkt. Er durfte Zeit auf dieser Erde verbringen. Er hat geliebt und er wurde geliebt von Menschen, aber ebenso auch von dir. Wir wollen darauf vertrauen, dass er nun geborgen ist bei dir. Und wir bitten dich darum, dass wir in unserer Trauer, in unserer Untröstlichkeit Ruhe finden bei dir. Herr, du gehst mit in das Leid. Du bist an unserer Seite. Lass uns das auch erfahren. Bleibe du bei uns. Und ja, lass uns das immer wieder neu deutlich werden. Wir sind nicht allein. Segne und behüte uns. Amen. Ich danke denjenigen, die heute hier Dienst tun im Gottesdienst. Andreas Kronfeld an der Orgel, Heidi Grünefeld als Küsterin, Julia Friesen und Alwin von allen für den Kirchenvorstand. Dank für die Gaben des vergangenen Sonntags. Sie sehen das da angeschlagen. Und Sie können sich vorstellen, dass jetzt die Blicke gerichtet sind auf die Menschen und die Situation in der Ukraine. Hilfe für die Menschen in der Ukraine ist deswegen auch heute die Kollekte. Es gibt die Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt hat da einfach Verbindung und kennt da Partnerorganisationen. Wie ich eingangs gesagt habe, wie sieht unsere Welt ohne Gott aus, wie gottlos und was kann da Schlimmes entstehen? Zu der ganzen Wahrheit gehört ja auch, dass wir als Welt und als Menschen ja auch Gutes tun können. Das sieht man ja gerade auch jetzt in der Zeitung. Und wenn man sieht, diesen 40-Tonner, der da beladen wurde hier in Rauderfehn und dann geschickt wird und von vielen her, das gehört ja auch dazu, dass wir ja auch Gutes auch tun können. Aber es kommt eben auch darauf dann eben an, dass diese Hilfe dann auch da ankommt, wo sie gebraucht wird. Und die Diakonie Katastrophenhilfe hat eben Kontakte zu anderen Hilfsorganisationen in Polen, aber eben auch in der Ukraine und damit dann auch die Möglichkeit, ja, Lebensmittel, Medikamente, Kleidung, alles das, was da zusammenkommt, dass es da dann auch hinkommt, wo es dann auch hin muss. Ich glaube, ich brauche das nicht weiter bewerben, das liegt uns zurzeit alle sehr am Herzen. Auch im Kirchenkreis bewegt uns das sehr. Kirchenkreiskantor Andreas Kronfeld hat eine Aktion angeregt. Ich lese mal den Text dazu. Wir singen für den Frieden. Im Kirchenkreis Rauderfehn wird am kommenden Mittwoch, 16. März, ein neues Chorprojekt gestartet. Nach der langen Corona-bedingten Singepause ist das Bedürfnis nach gemeinsamem Singen sehr groß. Gleichzeitig müssen wir erleben, dass der Weltfrieden mutwillig angegriffen wird. Deshalb möchte der Kreiskantor Andreas Kronfeld zum gemeinsamen Singen für Frieden einladen. In den Chorproben, immer mittwochs, beginnt am 16. März 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus Westrauderfehn hinter der Hoffnungskirche sollen Chorstücke aller Epochen zum Thema Frieden eingeübt werden, die dann in Gottesdiensten, Friedensgebeten und einem Konzert zur Aufführung gelangen sollen. Kreiskantor Kronfeld hofft, dass sich für diesen, dieses Friedensprojekt eine größere Sängerinnenschar aus dem gesamten Kirchenkreis zusammenfindet und wir so ein kleines Zeichen der Hoffnung, Solidarität mit allen bedrohten Menschen, aber in dieser Zeit besonders mit dem ukrainischen Volk und Zuversicht setzen können. Für den Besuch der Proben gilt die 3G-Regel und die inzwischen zur Routine gewordenen Hygienemaßnahmen. Herzliche Einladung, ein kleines Zeichen, euch vielleicht mit großer Wirkung auf die einzelnen Menschen. Ja, diese Einladung gebe ich sehr weiter. Wir haben den Heimvorteil, das ist hier beschrieben, Gemeindehaus hinter der Hoffnungskirche. Wir kennen die Örtlichkeiten hier, also bitte gerne dazukommen. Wir haben das letzten Sonntag auch gehört, auch so Hoffnungszeichen kommen, auch wenn sie hier aus Rauderfehn kommen. Sie kommen bei einzelnen Leuten in der Ukraine auch an. Und was ist das für eine Rückenstärkung? Und wenn wir selber singen und selber etwas so uns selber in Bewegung bringen, verändert das auch uns und unsere Haltung und das, was wir tun. Ganz herzliche Einladung dazu. Auf dem Altar liegen wie immer Karten, die sind dafür gedacht, dass sie für jemanden, dem es nicht gut geht, der krank ist, der sich mit Problemen plagt, vielleicht einfach eine Grußkarte mitbringen, ein nettes Wort draufschreiben und vielleicht die Karte einfach nicht nur in den Briefkasten werfen, sondern in dem Moment einfach vielleicht auch einmal klingeln und sagen, ich habe an dich gedacht, habe in der Stille im Gottesdienst für dich gebetet. Ich lade ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag um 10 Uhr mit Tomke Bohlmann als Organistin, mit Konfirmanden. Das soll ja keine Warnung sein, aber wir haben von Samstag auf Sonntag eine Übernachtung hier in der Kirche und wir werden mal gucken, wie weit wir die Konfirmanden am Sonntag im Gottesdienst auch mit einbinden. Es gibt ja bei uns nicht mehr diese klassischen Vorstellungsgottesdienste, wo jeder Konfirmand irgendetwas beitragen muss. Das wäre bei 37 Leuten für einen Sonntag dann auch vielleicht ein bisschen viel des Guten. Aber die Konfirmanden werden ja hier übernachten, werden die Kirche nochmal anders erleben. Und es wäre schön, wenn Sie auch mit dabei sind, dass wir als Gemeinde zusammen ja, das auch erleben, unsere Konfirmanden wahrnehmen. Herzliche Einladung zum nächsten Sonntag. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen beten, um Gottes Segen bitten, dazu aufstehen. Nach dem Segen wollen wir uns zum Orgel-Nachspiel dann noch einmal wieder hinsetzen.
Gedenke deiner Barmherzigkeit, du unser Gott. Unsere Barmherzigkeit ist zu schwach. Du musst mit deinem Frieden kommen. Beende die Kriege, beende die Gewalt, beende das Blutvergießen. Komm mit deinem Frieden. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist zu kurzsichtig. Du musst mit deiner Hilfe kommen. Schütze die Flüchtenden, schütze die Eingesperrten und Verschleppten, schütze die Mutigen. Komm mit deiner Hilfe. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unsere Hoffnung ist zu klein. Du musst mit deiner Macht kommen. Richte die Kriegstreiber, richte die Mörder, richte die Lügner. Komm mit deiner Macht. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unsere Liebe ist zu kraftlos. Du musst mit deiner Heilung kommen. Rette die Kranken. Rette die Trauernden. Rette die Verzweifelten. Komm mit deinem Heil. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unser Glaube ist zu verzagt. Du musst mit deinem Wort kommen. Sprich zu deiner Gemeinde in aller Welt. Sprich zu den Zweifelnden. Sprich zu unseren Kindern. Komm und sprich zu uns, damit wir in diesen Tagen an dir festhalten und deinem und Jesus, deinem Sohn, nachfolgen. Durch ihn vertrauen wir uns deiner Barmherzigkeit an. Durch ihn bitten wir heute und alle Tage. Und in der Stille wollen wir dir das nennen, was wir persönlich auf dem Herzen tragen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.